SRF 2 Kultur.
Kongo.
Der Kongo ist reich an Bodenschätzen, doch sie bringen den Menschen nur Unglück.
Die Abbaugebiete sind sehr stark vom Konflikt belastet. Also, dass im Grunde genommen eine Wildwest-Situation da ist.
70 years people, 11 months old.
Die Rebellen vergewaltigen 70-jährige Großmütter und 11 Monate alte Säuglinge. Diese Männer sind wie Tiere.
Blutige Mineralien. Wie Bodenschätze das Elend der Menschen im Ostkongo schüren. Sie hören eine Kontextsendung von Rebecca Hillauer. Das Büro der Kommission Gerechtigkeit und Frieden der Erzdiözese in Bukavu, Ostkongo. Unter den Mitarbeitern gibt es an diesem Vormittag nur ein Thema. Am nahen Grenzübergang zum Nachbarstaat Ruanda hat es am frühen Morgen wieder Ausschreitungen gegeben zwischen Einheimischen und Angehörigen der Banyamulenge. Die Kongolesen verdächtigen die aus Ruanda stammende Volksgruppe, mit den exilruandischen M23-Milizen zu kooperieren.
Die Leute sind sehr, sehr zornig. Einige haben gedroht, die Häuser der Banyamulenge anzuzünden. Wir müssen abwarten, was passiert.
Therese Mema, Mitarbeiterin der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, ist unruhig. Erst vorgestern haben Milizen in Walungu, 40 Kilometer von Bukavu entfernt, zwei Menschen umgebracht. Und in der Stadt Goma wurden vor einigen Tagen sogar Raketen abgefeuert. Die Milizen der M23 liefern sich dort mit der kongolesischen Armee seit Jahren erbitterte Gefechte. Es geht um die Macht im bergigen Osten des Landes und um die Bodenschätze. Die Milizen eignen sich die Rohstoffe illegal an und finanzieren damit ihre Waffen. Geschätzter Profit 225 Millionen US-Dollar pro Jahr. Resultat des politischen Machtvakuums seit dem Bürgerkrieg, meint Manuel Wollschläger, der in Bukavu als Berater für eine kongolesische Nichtregierungsorganisation tätig ist.
Sobald man die Provinzhauptstadt verlässt, ist eigentlich keine staatliche Autorität mehr gegeben. Und das wirkt sich halt ganz stark auf den Minensektor auch aus, dass im Endeffekt bewaffnete Gruppen oder teilweise auch das kongolesische Heer die Kontrolle über diese Minenabbaugebiete auch dann an sich gerissen haben. Nicht unbedingt, dass die Milizen die Mine direkt kontrollieren. Häufig sind es vielmehr die Wege von der Mine zum nächsten Exporteur, auf denen die bewaffneten Gruppen sich an den abgebauten Rohstoffen bereichern. Es wird in der Regel eine Straßensperre aufgebaut und von jedem Lastwagen, der vorbeifährt, wird dann ein Wegzoll.
Der Rohstoffraub der Milizen bedeutet nicht nur einen gigantischen Steuerausfall für den kongolesischen Staat, er bringt auch unsägliches Leid für die Bevölkerung. Denn die räuberischen Milizen verstecken sich tagsüber in den unzugänglichen Wäldern und nachts oder beim Morgengrauen überfallen sie die Menschen in den Dörfern, entführen, vergewaltigen, töten sie auf brutalste Art und Weise. Die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden hat deshalb mit Unterstützung der Hilfsorganisation Missio Traumazentren für Opfer und Angehörige aufgebaut. Sozialarbeiterin Therese Mema.
Eine Frau, sie war 32 Jahre alt, war in ihrem Dorf von den Rebellen vergewaltigt worden. Während sie deswegen noch weinte, haben die Rebellen ihr befohlen, sie solle ihre Beine spreizen. Dann haben sie ein Stück Plastik erhitzt, bis es schmolz, und die heiße Masse in ihre Genitalien tropfen lassen. Ihre ganzen Geschlechtsteile und Oberschenkel waren verbrannt.
Das Leid der Menschen im Ostkongo begann, wo der Hollywood-Film Hotel Rwanda endet. Nach dem Völkermord an den Tutsi in Ruanda vor fast 20 Jahren. Die regierenden Hutu wollten so ihre Macht gegenüber dem verfeindeten Volksstamm sichern. Nach dem Sieg der von Tutsis dominierten Rebellenarmee flohen viele der Mörder von damals in den benachbarten Ostkongo. Inzwischen gibt es hier unzählige Rebellengruppen unterschiedlicher Herkunft. Sozialarbeiterin Mema ist überzeugt, die Milizen vergewaltigen nicht aus sexueller Begierde, sondern benutzen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe.
It seems that it can be a plan that they have to end all the generation of
Congolese. Vielleicht planen sie, die ganze Generation von Kongolesen auszulöschen. Die Milizen gehen sehr strategisch vor und gut organisiert. Alle Vergewaltigten erzählen ähnliche Geschichten. Die ruandischen Rebellen vergewaltigen systematisch Frauen, Kinder und Männer. Und ich denke, sie tun das, um die Menschen zu erniedrigen. Sie wollen ihnen Angst einjagen und sie dominieren. Und deshalb vergewaltigen sie sie.
Nach einer Statistik der Vereinten Nationen werden im Kongo durchschnittlich jede Stunde 48 Frauen vergewaltigt. Anlass für die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie, das Problem vor den UN-Sicherheitsrat zu tragen.
The United Nations Charter is clear. You, the Security Council, have primary responsibility for the maintenance of international peace and security.
Im März hatte die UN-Sonderbotschafterin Ostkongo und Ruanda besucht. Am 25. Juni fordert sie in New York die Staatengemeinschaft zum Handeln auf.
There is not and never will be peace. Addressing war zone sexual violence is therefore your responsibility, as well as the duty of governments in countries affected by it.
Nach der Ansprache von Angelina Jolie verabschiedete der Sicherheitsrat einstimmig eine Resolution zur Verurteilung von sexueller Gewalt in Konflikten. Therese Mema ist skeptisch, ob die Resolution nicht nur ein Papiertiger ist. So wie ihrer Ansicht nach die MONUSCO, die UN-Schutztruppe im Ostkongo. Die größte und teuerste Mission der Vereinten Nationen. Seit 13 Jahren ist sie im Land, doch sie hat das Morden nicht verhindert. Viele Massaker geschahen sogar in unmittelbarer Nähe ihrer Stützpunkte. Für die meisten Kongolesen ist das unbegreiflich, zumal sie die Blauhelme oft bewaffnet mit Maschinengewehren auf Pickups durch die Straßen fahren sehen.
And if the world's deciders want to know,
wenn die Regierungschefs der Welt wirklich etwas unternehmen wollten, könnten sie geradewegs in die Dörfer gehen. Die Menschen dort wissen, wo die Rebellen sich verstecken. Und die Führer der Staatengemeinschaft wissen sicherlich, wie man die Anführer der Milizen fassen kann. Aber sie kündigen es stattdessen im Radio an. Sie sagen, wir suchen diesen oder jenen Führer, um ihn zu verhaften. Warum suchen sie nicht im Geheimen nach ihm und nehmen ihn fest und verkünden dann der Welt über alle Medien, wir haben Laurent Nkunda gefunden, fast, weil er Menschenrechtsverbrechen begangen hat. Wenn sie es vorher im Radio ankündigen, heißt das so viel wie ihn aufzufordern, sich zu verstecken und zu entkommen.
Statt auf die Vereinten Nationen setzt Therese Mema ihre Hoffnung auf die bevorstehende Zertifizierung der Rohstoffe. Vorreiter sind die Vereinigten Staaten. Dort wurde 2011 der Dodd-Frank Act verabschiedet. Er verpflichtet die Endverbraucher in der Industrie zu einem Nachweis, dass ihre Rohstoffe aus keinem Konfliktgebiet kommen. Das Gesetz soll 2014 in Kraft treten und für alle börsennotierten Unternehmen verbindlich sein. Viele von ihnen beziehen deswegen schon jetzt keine oder weniger Rohstoffe aus dem Kongo. Manuel Wollschläger hat erlebt, was folgte. Ein totaler Preiseinbruch.
Durch die Embargo-Situation sind die meisten Exporteure auf die andere Seite der Grenze gegangen, haben ihre Büros zugemacht und in Ruanda wieder aufgemacht. Gleichzeitig wird halt auch immer gesagt, dass die Unterstützung für die bewaffneten Gruppen im Nord-Kivu auch immer noch aus Ruanda kommt. Die Einmischung beruht darauf, dass Ruanda sicherstellen will, dass im Anschluss an den Genozid vertriebene Rebellengruppen nicht wieder nach Ruanda zurückkehren. Und dementsprechend versucht wurde, von Seiten Ruandas im Nord-Kivu eine Art Pufferzone herzustellen.
Die rund 700.000 Einwohner von Bukavu, der Provinzhauptstadt des Süd-Kivu, bekommen davon nur aus den Nachrichten mit. Seit 9 Jahren ist die Stadt von Kampfhandlungen verschont geblieben. Sie liegt malerisch am Ufer des Kivu-Sees an der Riviera des Kongo. Durch den See, der 5-mal so groß und 2-mal so tief ist wie der Bodensee, verläuft die Grenze zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo. Die Fähre braucht 4 Stunden von Bukavu bis ans nördliche Ufer, wo die umkämpfte Stadt Goma liegt. Auf den Straßen Bukavus drängeln sich wie jeden Tag Autos, Minibusse und Motorradtaxis. Manuel Wollschläger, arbeitet im Büro der Nichtregierungsorganisation SENADEP. Das Nationale Zentrum für Entwicklung und Partizipation berät zivilgesellschaftliche Organisationen im Kongo sowie in den Nachbarländern Burundi, Ruanda und Uganda. Derzeitiger Fokus: die Zertifizierung der Rohstoffe im Ostkongo. Zukünftig sollen die Händler und Produzenten wissen, aus welcher Mine ein Rohstoff kommt und dass davon keine Rebellen profitiert haben. Im Oktober startete im Südkivu ein Modellprojekt mit der ersten konfliktfreien Zinnmine. Dort erzielen die Schürfer auch höhere Preise als in anderen Minen.
In der Zinnindustrie ist es am ehesten gelungen, da Transparenz zu schaffen, dadurch, dass die Zinnindustrie selber Initiativen ergriffen hat, um möglichst in der Mine selbst, wo abgebaut wird, bereits die Rohstoffe zu etikettieren, um den Weg bis zum Schmelzwerk dann nachvollziehbar zu machen. Auch ist in dieser Mine exemplarisch sehr an den Arbeitsstandards allgemein gearbeitet worden.
Das Bürogebäude der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden. Über die ganze Breite des Hauses sind große weiße Stoffbanner gespannt. Darauf steht geschrieben: Nein zu Blutmineralien. Unsere Mineralien für unseren Wohlstand, nicht um den Krieg zu finanzieren. Nein zu Bluthandys. Die Banner sind Teil einer Aufklärungskampagne. Vorbild ist die Aktion Saubere Handys der Partnerorganisation Missio. Sie soll die Konsumenten in Deutschland für die Blutmineralien in ihren Mobiltelefonen sensibilisieren. Die Verbraucher sollen dann eine Petition dagegen unterschreiben und so Druck auf die Handyhersteller ausüben, damit diese ihre Einkaufspolitik ändern und fairen Handel mit Rohstoffen betreiben. In Bukavu sind die Blutmineralien immer wieder Thema in dem Radioprogramm, das die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden regelmäßig sendet. Pacifique Biumanine gestaltet das Programm. Jeden Dienstag geht der Menschenrechtsanwalt dafür in das Tonstudio von Radio Maria, einem lokalen katholischen Sender.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendung Gerechtigkeit und Frieden. Ich bin Anwalt Pacifique Biumanine. Mein Studiogast ist heute die Nonne Schwester Yolande.
Das Programm wird live ausgestrahlt. Ein CD-Mitschnitt wird später an andere Radiostationen verteilt, die das Programm übernehmen. Sie übersetzen es in die lokalen Sprachen, damit auch ungebildete Menschen es verstehen.
Nous avons une population analphabète. Et nous avons une culture de ne pas lire beaucoup.
Viele von ihnen können weder lesen noch schreiben. In unserem Land gibt es keine Lesekultur, aber die Leute sind es gewohnt, zuzuhören. Deshalb benutzen wir das Radio, um die Menschen dafür zu interessieren, was in der Provinz und im Land passiert. Das Programm ist in ganz Südkivu zu hören. Über Radio Mandeleo wird es sogar bis nach Ruanda und Burundi ausgestrahlt.
In seiner Sendung kündigt Pacifique Biumanine an, er wolle heute über die Bodenschätze in der Region sprechen und darüber, dass sie den Menschen Wohlstand und nicht Leid bringen sollten. Im Plauderton unterhält er sich mit seinem Studiogast über die negativen Auswirkungen der Blutmineralien für die Bevölkerung. Zum Beispiel, dass viele Kinder in den Minen arbeiten, statt in die Schule zu gehen.
La commission de saine justice vient de mettre un programme intéressant.
Pacifique Biumanine erzählt noch, dass die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden mit Jugendlichen ein Theaterstück über Blutmineralien eingeübt hat. Die Gruppe werde mit ihrem Stück zu einigen Minen fahren, um den Schürfern klarzumachen, wie sie ausgebeutet werden. Dann ist Anwalt Biumanine mit seiner Sendung am Schluss angelangt. Er und Schwester Yolande verabschieden sich.
Dans cette émission, nous étions avec
Sœur Yolande Mouni.
Merci aussi à la présentation, c'est Maître Pacifique et à la prochaine.
Merci.
Am anderen Tag fährt Sozialarbeiterin Therese Mema mit dem Jeep aufs Land, nach Bohale, wo viele Menschen informell nach Bodenschätzen schürfen. Für die rund 60 Kilometer braucht der Jeep fast 3 Stunden. Nebenstraßen sind nicht asphaltiert, sie sind steinig und haben tiefe Löcher.
Überall in den Bergen schürfen Leute nach Gold und Mineralien. Viele von ihnen schlafen im Freien unter Plastikplanen, andere in den Minenlöchern.
In einer kleinen Schlucht liegt das Schürfgebiet. Einige graben mit bloßen Händen, andere mit einer Spitzhacke in der steinigen Erde. Aus dem Berghang fließt an einer Stelle Wasser und sammelt sich in Gruben, die die Schürfer angelegt haben. Eine Frau sitzt auf einem großen Stein, ihre Füße im dreckigen Wassertümpel und wäscht Geröll aus. Viele Schürfer leiden an Ekzemen und Typhus. Wer im Berg abbaut, hat oft Lungenprobleme.
Gold zu finden ist sehr schwierig. Deshalb graben wir nach Wolfram und Zinn. Sie sind leicht zu finden. Einige Männer kommen und kaufen es uns ab. Ich schürfe seit 4 Jahren. Ich habe damit begonnen, weil mein Feld nicht genug abgeworfen hat, um meine Familie zu ernähren. Als Bauer habe ich 500 kongolesische Francs am Tag verdient. In der Mine verdiene ich jetzt 3.000.
Das sind umgerechnet ein halber Dollar, beziehungsweise jetzt 3 Dollar pro Tag. Andere Schürfer verdienen wesentlich weniger, vor allem die Frauen. Eine erzählt, dass sie 1.000 kongolesische Francs, also 1 Dollar pro Tag, verdiene.
Finden wir nichts, bekommen wir auch kein Geld. Wenn wir Glück haben, finden wir an 2 Tagen in der Woche etwas, oft aber auch gar nichts. Egal wie viel wir finden, wir bekommen immer nur 1.000 Francs. Wenn wir die endlich haben, sind wir wirklich müde.
Therese Mema fragt die Frau, was sie sich für 1.000 Francs kaufen kann.
Für 1.000 Francs bekomme ich einen Scheffel Mehl und ein Stück vom billigsten Fisch, den die Armen essen. Ich lebe hier allein. Mein Mann gräbt in einer anderen Mine nach Gold. Und mein Sohn hat geheiratet und ist fortgezogen. Wie alt ich bin? Ich weiß nicht, 60 vielleicht.
Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass sehr viele Menschen von den Minen angezogen werden, weil der Verdienst im Vergleich zur Landwirtschaft erstens ein direkter ist. Man findet Mineralien und kann die direkt zu Geld machen, während Landwirtschaft zeitaufwendig ist. Und andererseits ist es aber auch durch den lange anhaltenden Konflikt bedingt, dass die Erträge aus der Landwirtschaft in der Regel von den bewaffneten Gruppen dann geplündert worden sind. Das spricht, selbst wenn das Wetter gut war und eine gute Ernte erwirtschaftet worden ist, diese dann meist Plünderungen zum Opfer gefallen ist.
Trotz der Bodenschätze und ausreichender Regenfälle hungern deshalb Menschen im Ostkongo. Laut Human Development Report der Vereinten Nationen ist die Demokratische Republik Kongo das ärmste Land der Welt. Einige Schürfer und Schürferinnen erzählen.
Wir können auch nirgends anders hin. Wir können nicht in einem Dorf übernachten. Dort könnte uns niemand helfen, weil sie selbst nichts haben. Wenn die Rebellen kommen, laufen wir weg. Das letzte Mal vor 2 Wochen. Wir hören ihre Schüsse, dann wissen wir, dass sie kommen. Eine Frau sagt, ich habe ein Baby, das ist 9 Monate alt. Ich binde es mir auf den Rücken und dann laufe ich um mein Leben.
Alle, die im Minengebiet von Bohale informell schürfen, tun dies auf eigene Rechnung und illegal. Zwar sollte nach dem Gesetz die kongolesische Regierung Zonen zum informellen Abbau ausweisen, doch müsste sie zuvor klären, welche Minen mit Konzessionen erschlossen werden sollen. Dies ist wegen des Konflikts derzeit sehr schwierig.
Grundsätzlich sind eigentlich alle Minengebiete durch Konzessionen abgedeckt. Aber die Eigentümer der Konzession haben bislang immer gesagt, aufgrund des anhaltenden Konflikts können wir mit dem Abbau nicht beginnen. Die Eigentümer sind verschiedenste Minenunternehmen, sehr viele ausländische auch, die sich diese Konzession gesichert haben, aber solange der Konflikt anhält, mit dem industriellen Abbau nicht anfangen.
Die Menschen im Minengebiet nutzen dieses Vakuum aus und schürfen, wo immer sie wollen. Dafür riskieren sie, dass sie aufgrund ihrer Rechtlosigkeit der Willkür anderer ausgeliefert sind, wie ein Schürfer berichtet.
Wenn wir nach Koltan schürfen, müssen wir dem Besitzer der Mine die Hälfte unserer Ausbeute abgeben. Die Rebellen fragen nicht nach einem bestimmten Anteil. Sie nehmen sich einfach alles, was wir haben. Dann geht also die Hälfte meines Koltans an den Besitzer und die andere Hälfte an die Rebellen. Und ich stehe mit leeren Händen da.
Manuel Wollschläger, der die Nichtregierungsorganisation SENADEP berät, weiß, allein die Zertifizierung der Rohstoffe wird an dieser Situation wenig ändern. Solange die Milizen weiter ihr Unwesen treiben, wird der Abbau der Rohstoffe eingeschränkt und für die rechtlosen Schürfer lebensgefährlich sein. Manuel Wollschläger hofft, dass die Erfahrungen mit der konfliktfreien Zinnmine im Südkivu sich als positiv erweisen und dann auf andere Minen und Regionen übertragen werden.
Ganz wichtig ist aber zunächst als erster Punkt die Befriedung der einzelnen Gebiete. Und da sind im Südkivu Fortschritte erzielt worden. Also viele der bewaffneten Gruppen im Südkivu zeigen sich verhandlungsbereit, zeigen Bereitschaft, sich eventuell ins Heer integrieren zu lassen. Und das ist aber im Nordkivu halt im Moment noch nicht der Fall. Es wird grundsätzlich gesagt, dass im Nordkivu die Interessen Ruandas noch sehr viel ausgeprägter sind als hier im Südkivu. Hier im Südkivu sind halt sehr viele bewaffnete Gruppen eher kongolesische Milizengruppen, denen dann die Verhandlungen mit der Regierung natürlich einfacher fallen, als wenn es ausländische Milizengruppen sind.
2009 versuchte die kongolesische Regierung schon einmal, eine der exilruandischen Milizen in ihr nationales Heer zu integrieren. Doch der Versuch scheiterte kläglich. Als ihre Einheiten in grenzfernere Provinzen verlegt werden sollten, desertierten die Rebellen einfach und verschwanden samt ihrer Waffen in den Wäldern. Therese Mehmer kann es heute noch nicht fassen.
How can you make that a former rebel who raped my sisters? My daughters, my cousin.
Wie kann man so etwas tun? Einen früheren Rebellen, der meine Schwester, meine Tochter, meine Cousine vergewaltigt hat, und man integriert ihn in die nationale Armee, noch dazu ohne ihn nach dem kongolesischen Gesetz bestraft zu haben. Was lernt er daraus? Dass er ungestört weiter vergewaltigen kann. Der Umgang mit diesen Soldaten ist nur eine Art, die Bevölkerung zu erniedrigen und den Menschen zu vermitteln, dass sie keine Rechte haben und besser den Mund halten.
They don't have rights. They have to keep quiet.
Sozialarbeiterin Mema ist täglich mit den Folgen konfrontiert, die diese in ihren Augen verfehlte Politik für die Menschen im Land bedeutet. Ein im wahrsten Sinn stetig wachsendes Problem sind die Kinder, die nach einer Vergewaltigung geboren werden. Da die Familien und die Gesellschaft sie ausgrenzen, landen viele dieser Kinder auf der Straße und verwahrlosen. Die Jungen sind zudem in Gefahr, von den Rebellen rekrutiert zu werden. Die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden hat deshalb ein Modellprojekt für vergewaltigte Frauen und ihre Kinder gestartet, um die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Die Mütter erhalten Kleinkredite, um ihre Familien zu unterhalten, und die Kinder bekommen eine Geburtsurkunde, damit sie zur Schule gehen können.
The people fear that one day these children will behave like the rebels.
Die Leute haben Angst, diese Kinder könnten eines Tages wie die Rebellen werden. Und sie sagen, sie könnten solche Zeitbomben nicht in ihren Häusern halten, weil sie eines Tages explodieren werden. Wir versuchen ihnen zu erklären, dass sie den Kindern eine gute Bildung geben müssen, um genau das zu verhindern. Schließlich sind sie die kommende Generation im Kongo.
We have to protect them and to give them special education, because they are new generation of Congolese people.
An die nächste Generation denken auch die Macher des Fairphones in Amsterdam. Das weltweit erste Smartphone mit konfliktfreien Mineralien soll Ende des Jahres auf den Markt kommen. Mehr als 11.000 verbindliche Vorbestellungen liegen bereits vor. Dies, obwohl Fairphone einige Erwartungen enttäuschen musste, wie Bibi Bleke-Molen, die Rohstoffexpertin des Teams, zugibt. Denn von den rund 30 Mineralien, die in einem Mobiltelefon verbaut werden, sind im ersten Fairphone gerade mal 2 aus nachweislich konfliktfreien Minen im Ostkongo, Tantal sowie Zinn aus der Pilotmine im Südkivu.
A fair smartphone is really something else than a fair banana or fair coffee. Ein Fairphone ist einfach etwas anderes als eine Fairtrade-Banane oder Fairtrade-Kaffee. Smartphones wachsen nicht auf Bäumen. Die Zulieferungskette ist zu komplex. Es ist unmöglich, gleich zu Anfang alles zu ändern und perfekt zu machen. Deshalb gehen wir die Sache Schritt für Schritt an. Die nächste Fairphone-Generation soll auch faires Kupfer, Kobalt und Gold enthalten. Danach werden wir soziale und ökologische Kriterien in Angriff nehmen. Jede Version des Fairphones soll fairer sein als die Version davor.
Das heißt allerdings nicht, betont Bibi Blekemolen, dass die Verbraucher jedes Jahr ein neues Fairphone kaufen sollen. Ganz im Gegenteil. Damit das Smartphone möglichst langlebig und vielseitig ist, können defekte Teile ersetzt und zwei SIM-Karten benutzt werden. Und um Elektromüll zu minimieren, wird ein Micro-USB-Adapter nur auf Bestellung mitgeliefert.
The big difference with our business model is that we don't aim for profit maximization, but for impact maximization.
Der große Unterschied in unserem Geschäftsmodell ist, unser Ziel ist nicht Gewinnmaximierung, sondern Einflussmaximierung. Das heißt, wir würden es sehr begrüßen, wenn das konfliktfreie Zinn aus dem Ostkongo nicht nur in unserem Fairphone endete. Wir wünschen uns, dass dieses Zinn in die gesamte Zulieferungskette der Elektronikbranche Einzug hält. Wir versuchen, die Bedingungen dafür zu verbessern, damit andere Marken und andere Hersteller diese konfliktfreien Mineralien in ihren eigenen Produkten verwenden können.
Minerals and integrate them into their own products.
So optimistisch ist Therese Mehmer nicht, obwohl es Lichtblicke gibt. Im März hat der UN-Sicherheitsrat die MONUSCO-Mission im Ostkongo mit einem beispiellosen Mandat ausgestattet. Es erlaubt den Blauhelmen erstmals, offensiv gegen die Milizen vorzugehen. Und die Europäische Union arbeitet nach dem Vorbild des US-amerikanischen Dodd-Frank Act einen eigenen Entwurf zur Zertifizierung von Rohstoffen aus. Zusammen mit dem neuen Fairphone, so hofft Therese Mehmer, könnte vielleicht doch eintreten, was heute noch unmöglich scheint, dass es im Ostkongo eines Tages keine mordenden Rebellen mehr gibt, aber einen regen Handel mit konfliktfreien Rohstoffen.
It is in this way that we will help the Congolese population to get peace.
Nur so können die Menschen im Kongo Frieden bekommen. Die Bodenschätze müssen ihrem Wohl und ihrem Wohlstand dienen, anstatt ihnen Unglück zu bringen.
Das war die Sendung Kontext mit Rebecca Hillauer. Über die Zusammenhänge zwischen Blutmineralien im Ostkongo und sauberen Handys berichteten für sie die Menschenrechtsaktivisten Therese Mehmer und Pacifique Biumanine sowie Bibi Blekemolen und Manuel Wollschläger. Mehr über das neue Fairphone erfahren Sie auf der Webseite www.fairphone.com. Alles über die Aktion Saubere Handys lesen Sie unter www.missio-hilft.de.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.